Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg.
Hallo liebe Freunde des gepflegten Podcast-Hörens und Interessierte am Thema offene Ehe. Wir melden uns zurück mit einer Special-Folge. Heute geht's um eine Fragerunde.
Genau, und ich habe über Instagram and Threads die Möglichkeit gegeben, anonym Fragen stellen zu können. Die haben wir jetzt alle vor uns liegen und werden versuchen, die bestmöglichst zu beantworten.
Dann starten wir ohne große Umschweife direkt los in die erste Frage.
Gut. Kommt für euch eine polyamore Beziehung in Frage? Wenn ja oder nein, weshalb?
Ich würde sagen, zum derzeitigen Zeitpunkt nein. Man kann ja nie ausschließen, wie man sich im Leben mal entwickelt. Wir machen das ja seit einigen Jahren und seit einigen Jahren für mich jetzt mal, ich antworte mal für mich selbst, ich würde sagen, polyamore Beziehung, nein. Ich habe nicht die Zeit, die ich investieren wollen würde. Weil wenn es wirklich eine Beziehung ist, dann ist das ja mit Zusammenleben verbunden, mit richtigem gemeinsamen Zusammenleben aller Beteiligten. Das wäre mir zu viel.
Ja, es gibt ja Beziehungen, die nicht zusammenleben.
Vielleicht hängt es auch an Verpflichtungen. Also man geht mehr Verpflichtungen ein in einer polyamoren Beziehung mit den einzelnen Beziehungspersonen vielleicht.
Also mir wäre das zu anstrengend. Ich antworte jetzt mal für mich. Mir wäre das zu anstrengend, eine weitere Beziehung jetzt nicht die Zeit zu widmen, aber die Energie so zu widmen, dass sie vielleicht gleichgestellt ist. Und diese Beziehungsarbeit, die ja auch wir nach wie vor immer und immer wieder haben, zusätzlich nur jemanden zu widmen, das könnte ich nicht. Also dafür bin ich, ich würde jetzt nicht sagen zu schwach, aber dafür hätte ich keinen Nerv. Das wäre mir zu anstrengend.
Also beide vorerst mal nein.
Genau.
Daran knüpft auch gleich die zweite Frage an. Wo liegt für euch der Unterschied zwischen Polyamorie und Freundschaft plus? Und schließt ihr eines der beiden oder beides aus? Der Unterschied, ich glaube, ich habe es gerade erwähnt, ich glaube, der Unterschied liegt so ein bisschen für mich im Commitment, in wie viel Zeit und Arbeit man da rein investiert. Eine Freundschaft plus ist, glaube ich, klarerweise mehr Arbeit auch als ein Einzeldate. Oder auch wenn es zwei-, dreimal vielleicht ist. Weil eine Freundschaft plus heißt ja nicht nur sich sexuell anziehend finden und Sex miteinander haben oder sexuelle Abenteuer miteinander haben, sondern das bedeutet ja auch einfach mal was trinken gehen, ohne dem Ganzen. Also auch eine Freundschaft dazu. Und ich glaube, eine Beziehung ist dann noch mal mehr.
Für mich ist die Freundschaft plus, das sind freundschaftliche Gefühle mit diesem Extra. Aber bei Polyamorie bin ich ja dann definitiv, ich will jetzt nicht sagen sehr verliebt, aber dann liebe ich den Menschen ja, gleichermaßen vielleicht sogar. Und das ist ja dann keine Freundschaft, das ist dann Liebe.
Ja.
Und da ist der große Unterschied zwischen freundschaftlichen Gefühlen und Liebe.
Ja, klarerweise kann man auch Freunde sehr gerne mögen, aber eine gute Freundschaft, sagt man ja auch immer, hält das auch aus, wenn man sich ein paar Wochen oder Monate mal nicht sieht. Das wäre, glaube ich, in einer richtigen polyamoren Beziehung nicht möglich. Das wäre ja dann keine Beziehung.
Ich glaube, das wohl, also wenn ich mir das jemals vorstellen könnte, ist ja jetzt kein Thema, dann wären alle paar Wochen sich zu sehen für eine polyamoröse Beziehung zu wenig.
Ja.
Das würde nicht funktionieren.
Also darauf haben wir ja schon geantwortet, das würden wir beide ausschließen. Ich sag mal zu Freundschaft plus, das würde ich nicht ausschließen, ganz im Gegenteil, das strebe ich sogar an. Da gibt es auch jemanden und das ist eine Form, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt.
Ja, ich könnte jetzt sagen, ich beneide dir ein bisschen drum, aber ja.
Also die gleiche Antwort, auch für dich.
Nein, ich weiß nicht, ob ihr eine Freundschaft plus, ich glaube, ob ihr das anstrebt. Das wäre schön, wenn sie das ergibt, aber wirklich anstreben würde ich es nicht.
Ja, aber die Frage ist, ob du das ausschließt.
Ich schließe es nicht aus.
Also das nein.
Ich schließe es nicht aus, aber dazu müsst ihr mal übers dritte Date hinauskommen.
Okay, gut.
Wer in eurem Umfeld weiß von eurer Beziehungsform und wie offen geht ihr damit um, wenn man zum Beispiel jemanden gerade neu kennenlernt? Auf der Arbeit zum Beispiel oder so.
Die Frage ist gleich vorweg eine ganze Podcast-Folge. Die ist schon aufgenommen, aber die wird erst in einer Woche online gehen. Das ist nämlich Folge Nummer 7. Oder in 2 Wochen sogar erst.
Genau.
Das ist jetzt gar nicht.
Genau. Nein, es sollte kommende Woche sein. Wie geht man damit um, wenn man jemanden neu kennenlernt? Die Arbeit ist gerade ein gutes Thema. Ich halte ja Privates und Arbeit, gerade was dieses Thema angeht, sehr strikt getrennt. Oder ich versuche es zumindest. Das ist mir in meinem alten Job wahnsinnig gut gelungen. In meinem neuen Job wurde ich schon von der ein oder anderen Kollegin entlarvt. Da gibt es durchaus die ein oder andere Kollegin, die das schon weiß. Aber ich versuche, das Thema von der Arbeit trotzdem fernzuhalten.
Da schließe ich mich voll inhaltlich an. Das ist genauso. Naja, es ist halt Instagram. Man findet dich ja, und bei mir ist auf Instagram nicht so viel Hinweis zu dem Thema, aber es ist in Wahrheit ein Klick mehr. Auf meinem Instagram braucht man ja nur auf dich klicken und dann ist man auch wieder dort. Wer weiß es? Naja, in kurz beantwortet, ohne die ganze Folge da jetzt nachzuerzählen, unser Freundeskreis weiß es eigentlich. Es wissen alle im Freundeskreis. Vielleicht der eine oder andere, wo sich noch keine Gelegenheit ergeben hat, aber nicht, weil wir es dezidiert verschweigen, sondern weil wir es halt nicht ansprechen.
Aber kürzen wir es einfach ab, hört es doch dann die Folge.
Folge 7. Outing wird bald online sein.
Genau. Und dann geht es gleich weiter zur nächsten Frage, die inhaltlich eigentlich da ganz gut dazu passt. Eure Kinder wissen ja Bescheid. Wie habt ihr ihnen das gesagt und wie haben eure Eltern reagiert? Wie nehmen Personen im näheren Umfeld das auf?
Eine vielteilige Frage, würde ich sagen.
Genau, ich fange mal mit dem Thema an, wie nehmen das Personen im näheren Umfeld auf? Auch da wieder der Vermerk, hört es die Folge Nummer 7? bisher eigentlich ganz gut, aber der klassische Sager, für mich wäre das ja nichts, hört man gefühlt immer.
Ja. Aber ich würde sagen, das ist jetzt keine negative Reaktion, das ist eine neutrale Reaktion, vielleicht so ein bisschen Verhalten.
Genau.
Ist aber auch verständlich.
Genau.
Also ich würde auch sagen, eher fast zu 100% positiv. Ich kann mich jetzt an keinen Menschen erinnern, der so ganz direkt zu uns ins Gesicht gesagt hat, das ist ja, das geht gar nicht oder
hast Gottes du dir mal angeschaut, das traut sich ja niemand.
Zu groß, zu bärtig.
Genau. Und ja, die Kinder wissen Bescheid, das ist richtig. Wie haben wir es ihnen gesagt? In einem ruhigen Gespräch.
Genau. Die Eltern, bei mir gibt es nur mehr Vater. Schwierig. Ich weiß nicht, ob er es weiß. Ich habe es ihm nicht gesagt. Es könnte sein, dass er das rausfindet. Auch er hat in seinem Umfeld, bei seiner Freundin, jüngere Menschen, deren Kinder und so, die haben alle Instagram. Er selbst hat auch Instagram. Man kann ja nachschauen. Ich weiß nicht, ob er es weiß. Er spricht es nicht an. Ich glaube, das ist bei meinem Vater schwierig. Der ist sehr konservativ und ein schwieriges Thema. Sollte er es ansprechen, rede ich mit ihm drüber. Ganz normal. Aber solange er es nicht tut, ich weiß nicht, ob es einen Nutzen bringt für ihn.
Gut, bei meinen Eltern ist es anders. Also vorneweg, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Das Verhältnis zu meinen Eltern ist teilweise gar nicht vorhanden. Meine Mutter weiß es. Und ich habe keine Ahnung, wie sie drüber denkt. Das ist mir auch egal. Ob es mein Vater weiß, weiß ich nicht. Wir haben nie diese Gesprächsbasis gehabt, um über solche Themen zu reden. Und damit ist es fein. Und jetzt kann ich sagen, meine Oma weiß es. Und auch da gibt es eine kleine Anekdote in der kommenden Folge.
Dazu passt vielleicht eine Frage ganz gut. Da ist... wie haben eure Familien darauf reagiert? Das haben wir jetzt quasi schon vorweggenommen. Es gibt natürlich auch noch den erweiterten Familienkreis. Also man hat ja Tanten, Onkels, Großcousinen, was weiß ich was. Auch da von meiner Seite, ich habe mit niemandem aus der Verwandtschaft, also zumindest nicht wissentlich, darüber gesprochen.
Hast du aber Kontakt zu deinen Verwandten?
Ja, ja, gut. Das stimmt auch. Es gibt eine Cousine, die es mit Sicherheit weiß.
Ja, weil die folgt mir auf Instagram. Grüße gehen raus.
Das ist eine sehr, sehr coole Cousine und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ein Problem damit hat. Wir haben nicht darüber geredet. Ich weiß nicht, wir sehen uns auch sehr selten.
Ich will nicht spoilern. Das ist die coolste Verwandte, die du hast.
Vielleicht kommt das Thema ja irgendwann mal drauf. Also mein Zugang ist, ganz offen darüber zu reden. Ich werde es Ihnen nicht auf die Nase binden, weil wenn Sie mich nicht fragen, werden Sie es nicht wissen wollen, denke ich mal.
Gut. Weiter zur nächsten Frage. Was sagen eure Freunde dazu und haben sich ein paar abgewendet oder gefragt, ob sie ein Date haben können? Was unsere Freunde dazu sagen, hört ihr auch in besagter Folge. Da möchten wir auch gar nicht so vorgreifen. Da wird es ganz ausführlich erzählt von uns. Haben sich welche Freunde abgewendet? Nicht aus diesem Grund.
Und zumindest nicht offen. Also es kann sein, dass es Freunde gibt, die den Kontakt ein bisschen reduzieren, aber sagen.
Genau, genau. Und haben Freunde schon nach einem Date gefragt? Mich nicht.
Freunde, nein. Nein. Ich habe mal kurz drüber nachgedacht, aus dem Freundeskreis mal jemanden zu fragen.
So eine Hemmschwelle.
Es ist eine gewisse Hemmschwelle, ja. Dass ein Date zu einer Freundschaft wird, glaube ich, kann eher passieren, als dass eine Freundschaft zu einem Date wird. Da muss man ein bisschen
aufpassen. Aber ich hatte mit einem Freund von dir ein Date. Das kann man ja auch so sagen.
Das gilt auch, ja.
Aber das war eher, also da hat er hat nicht gefragt.
Das hat sich ergeben.
Ja, aber das, ich sage immer, das lag ewig in der Luft zwischen uns. Und ich glaube, das war voll spürbar, dass das in der Luft liegt. Und seitdem ist aber das auch, also diese Anziehungskraft, glaube ich, ist seither auch weg.
Also erledigt.
Ja, wir haben uns vielleicht aus dem System bringen müssen. Doch schön, oder? Es war ein sehr schöner Abend.
Ja, und eine letzte Frage ist noch mit diesem Thema verbunden. Ich weiß zwar nicht, wie alt eure Kinder sind und ob sie schon Fragen stellen, aber wie handhabt ihr es generell? Also ich nehme mal an, die Frage ist jetzt bezogen darauf, ob die Kinder Fragen zum Thema stellen, ob sie das dürfen. Ganz klares Ja. Unsere Kinder sind
20
alt genug.
Und 17. Wir können es ja sagen, sie sind 20 und 17. Die verstehen natürlich alles. Also das ist jetzt, da braucht man jetzt nicht mehr um den heißen Brei herumreden. Die Kleinere interessiert sich wenig bis gar nicht dafür. Die Größere stellt doch öfters mal Fragen.
Und es ist auch okay. Es muss absolut okay sein. Kinder müssen Fragen stellen dürfen und Eltern haben ihnen gefälligst ehrliche Antworten zu geben. Man kann ja mal sagen, du, ein Thema ist mir zu privat oder ich weiß nicht, wie ich mit dir darüber reden kann, aber Kinder haben das Recht, ihre Eltern auch zu fragen. Klarerweise ist andere Generation, andere Wahrnehmung, Sexualität der Eltern ist ja sowieso immer so ein Elefant im Raum. Aber ich glaube, unsere Kinder sind, was das betrifft, relativ cool.
Ja, und es gibt jetzt noch eine Frage, die ich zu diesem Thema noch dazu nehmen möchte. Und zwar, wir gehen zurück zu unseren Anfängen als Paar, als monogames Paar. Welchen Stellenwert hatte Jörg für mich gerade am Anfang der Beziehung? Waren die Kinder an erster Stelle, kam dann lang nichts und kam dann erst Jörg. Und das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, weil ich das schon immer so gehandhabt habe, dass die Person, die mich gerade am meisten braucht, auch den ersten, also an erster Stelle steht. Ich möchte aber dahingehend meine Oma zitieren, die immer gesagt hat, deine Kinder werden mal ausziehen und dann bist du alleine. Und das ist dann immer so in meinem Kopf geblieben. Und ich würde jetzt nicht sagen, du bist an erster Stelle gestanden, du hast dir die erste Stelle erarbeiten müssen. Meine Kinder haben immer einen sehr hohen Stellenwert, aber mit diesem Gedanken, dass die Kinder ja mal ausziehen, ihre eigenen Familien gründen, ihre eigenen Stellenwerte setzen. Bist du irgendwann einmal an erster Stelle gestanden? Was jetzt nicht allgemein zu betrachten ist, sondern schon so. Natürlich, wenn ein Kind im Krankenhaus war, dann ist das Kind an erster Stelle gestanden und dann bist du in den Hintergrund gerückt. Aber es war mir wichtig, dass unsere Beziehung, unsere Ehe an erster Stelle steht, um den Kindern auch diese Geborgenheit, dieses Familienleben und auch eine gut funktionierende Beziehung vorleben zu können.
Darauf möchte ich auch antworten. Wir sind ja jetzt fast 16 Jahre als Patchwork-Familie zusammen und ich hatte von Anfang an, vom ersten Tag, nie das Gefühl, dass es irgendeinen Stellenwertkampf gegeben hätte. Ich habe persönlich selbst immer das Gefühl gehabt, an richtiger Stelle zu stehen. Es ist ganz klar, wenn eine neue Person ins Leben kommt, dass die nicht nach einer Woche irgendeinen Stellenwert einnimmt, einen sehr hohen. Und es ist was ganz anderes, nach 10 Jahren gemeinsamem Wohnen, Leben, Kinder großziehen, all diese Dinge, da hat man einen anderen Stellenwert. Das verändert sich über Zeit und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du das bewusst oder unbewusst immer gemanagt hast, dass ich an richtiger Stelle stehe. Ich fühlte mich niemals hinten angestellt oder zu weit nach vorne gestellt. Das war aus meiner Wahrnehmung immer perfekt.
Wir sind ein gutes Team.
Ja.
Weiter geht's.
Habt ihr schon das Problem gehabt, dass euch ein Date eures Partners zu attraktiv war? Wie geht ihr damit um? Du hast schon ein paar hotte Typen her, das muss man schon sagen.
Ja, schon. Aber die sind dann immer weg.
Ich glaube, das hängt ein bisschen an der Selbstwahrnehmung oder an der Selbstsicherheit. Klar denke ich mir bei manchen Dates von dir, oh fuck, der ist attraktiv. Aber Aussehen ist ja nicht alles. Also wenn es jetzt nur um die Attraktivität geht, die Kompatibilität einer Beziehung liegt ja nicht nur an den Äußerlichkeiten. Wir haben ja schon so viel durchgemacht, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Ich habe keine Angst, dass du aufgrund von Äußerlichkeiten abhaust. Also ein Date zu attraktiv von meiner Seite? Nein.
Zu attraktiv? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du ein Date bisher hattest, wo ich sagen würde, die ist mir zu attraktiv. Hingegen, die ist mir zu intelligent, kommt dann doch öfters vor, weil es halt so ein bisschen, das ist so mein Wunderpunkt.
Ja, also und bei mir wäre das, der immer, hat zu viel Kohle. Auch dazu haben wir eine Folge.
Immer schwierig, wenn die Frau super intelligent ist und vielleicht auch noch studiert hat. Damit kämpfe ich und ja, ich vertraue dir da aber.
Also, auch das bringt mich nicht zum Weglaufen.
Bestimmt nicht, weil zu viel Intelligenz, das macht die eher mehr nervig.
Das ist dann so wie ich, das ist mühsam.
Ja genau, es einer in der Beziehung, ja, der so reicht, ist wie du, reicht. Wenn die Gefühle für wen anderen unerwartet stärker sind als für den eigenen Partner, macht die Beziehung dann noch Sinn? Ich würde sagen, es kommt auf die Beziehung drauf an, was ihr geschaffen habt und wie wichtig dir diese Beziehung ist. Das kann man pauschal, glaube ich, nicht so beantworten, weil ich liebe ja den Menschen nicht jeden Tag gleich. Wenn du mal auf die Nerven gehst, liebe ich dich in dem Moment echt ein bisschen weniger.
Nein, das ist ja Quatsch. Liebe ist ja nicht das, was du momentan empfindest. Und ich glaube, das ist der wichtige Unterscheidungspunkt, die momentanen Gefühle und die globalen Gefühle. Also wenn man jetzt unsere ersten Dates betrachtet, oh Gott, wie aufregend das war. Also diese Unsicherheit, diese Aufregung, das ist ja diese Abenteuerlust, das ist ja ein Gefühl, das man hat. Und eine Beziehung hängt ja nicht an dieser unfassbaren Aufregung der ersten Dates, das kennt ja jeder. Es gibt im Kontext der Poly Welt jetzt ja den Begriff New Relationship Energy. Also diese
rosarote Brille.
Diese rosarote Brille, diese Wahnsinnsaufregung. Und natürlich ist im Moment, wenn man ein Date hat, das aufregend ist, die Aufregung da höher. Und das sind ja Gefühle. Ich meine, ich glaube, Menschen verwenden den Begriff Gefühle, haben ja immer nur in diesem Kontext, nicht sich verlieben oder so. Aber man hat immer Gefühle. Ich bin traurig, ich bin fröhlich, ich bin ekstatisch. Ich habe immer irgendwelche Gefühle. Und klarerweise sind dann einzelne Gefühle für einen kurzen Zeitraum auch mal stärker. Die werden auch wieder schwächer. Und um eine Beziehung aufrechtzuerhalten, muss man ganz schön viel Arbeit reinstecken und diese Gefühle auch selbst immer wieder herstellen. Und das machen wir zwei.
Ja, das stimmt. Also pauschal. Ich würde die Beziehung jetzt nicht beenden aufgrund dessen, sondern eher hinterfragen, wie sich diese Gefühle äußern und ob das wirklich nur ein momentaner Hype ist.
Da gibt es noch eine Frage dazu. Waren schon mal Gefühle bei einem anderen Mann oder einer anderen Frau ein Thema? Also im Grunde eine sehr ähnliche Frage. Ein Thema. Wir sprechen darüber. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nichts verschweigt und dass man auch durchaus sagen darf, boah, ich bin jetzt voll aufgeregt und es kribbelt und sowas. Das ist ja auch das Benennen von Gefühlen.
Ja, oder dass es von meiner Seite her jemanden gab, zu dem ich mich sehr verbunden fühlte. Aufgrund einer oder anderen Geschichte, sehr vielen Ähnlichkeiten. Das war eine Verbundenheit. Wurde aber auch nicht zum Problem.
Und von meiner Seite ist natürlich Freundschaft plus ist ja auch verbunden mit freundschaftlichen Gefühlen. Ich mag diese Person ja sehr gerne. Sonst würde ich das ja nicht anstreben, auch ein freundschaftliches Verhältnis.
Weil ich höre jetzt schon die ganzen Dinkeldörter, dass die jetzt sagen, er hat sich verliebt.
Ja, hat sich verliebt. Er würde sich freuen, wenn er die nach Monaten mal wieder sieht. Er hat die schon länger nicht gesehen. Also, nein, ich komme klar.
Gut. Die nächste Frage. Und das habe ich super lustig gefunden, weil ich weiß auch nicht, auf wen sie von uns beiden abzieht. Lust auf ein Treffen?
Ja, auf gar keinen Fall. Na, auf jeden Fall. Moment mal. Wer will denn das wissen? Mit Claire oder mit mir?
Und vor allem, ich finde es ganz lustig, dass es als anonyme Frage kam. Jetzt wissen wir nicht, auf wen trifft es ab. Und ich kann vorneweg gleich mal sagen, ich habe null Interesse an Dates, die über Social Media angefragt werden. Wie du das handhabst, das ist dir überlassen.
Ich würde antworten mit Jein, weil ich weiß ja nicht, wer fragt.
Ja, nein, Jein.
Also so ganz blind? Nö. Die nächste Frage ist, wer war jeweils euer bestes Date?
Definiere bestes.
Gibt es da nicht so einen Film? Achso, das war erste Dates, 40 erste Dates.
Ich glaube so. Bestes Date. Ich würde sagen, ich vergleiche ich ja nicht. Ich vergleiche nicht meine Dates, die ich habe, weil jeder einzelne Mensch ja individuell ist. Und natürlich gibt es Dates, die hauen sich ein bisschen mehr ins Zeug. Und es gibt Dates, da bleibt es halt dann bei einem Kaffee. Und als bestes Date ist schwierig, aber ich habe zwei Dates, die sich sehr eingebrannt haben. Das ist einmal mein erster Alleingang. Da muss man dazu sagen, ich traf einen Mann, den ich vorher nie sah, für eine Nacht im Hotel. Das hat sich sehr eingebrannt. Es war auch sehr aufregend. Und das Zweite, was sich sehr eingebrannt hat, war, und wir kommen auch später nochmals zu ihm, war das Date, jeder, der mir folgt, kennt den Namen schon, war das Date mit Mr. Imperial, der ganz genaue Anweisungen gab, wann ich wo zu sein habe und was ich zu tragen habe. Das war sehr aufregend und es war sicher eines der Dates, die ich niemals vergessen werde.
Also in beiden Fällen eigentlich das neue, aufregende, ein Abenteuer, das es zu was Besonderem macht auch. Und vielleicht auch die Intensität.
Ja, aber ich würde es jetzt nicht als das beste Date abstempeln, weil das beste Date war das Picknick mit dir am See.
Oh, das müssen wir nochmal genau erzählen in irgendeiner Folge. Das Date am See. Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Zum einen würde ich sagen, Dating ist für mich kein Wettbewerb. Ganz klar, wenn man sich mal auf einen Café zum Kennenlernen trifft und es passt nicht, dann würde diese Person nicht in die Hall of Fame der besten Dates kommen, ganz klar. Aber von den Einzeldates her würde ich sagen, es waren nicht so wahnsinnig viele. Wenn ich, weiß nicht, mal in 10 oder 20 oder 30 Jahren 100 Einzeldates hatte, gibt es sicher ein paar, wo ich sage, okay, das war mal nichts. Aber bei meinen Dates, ich mache meine Dates immer selbst zu was Besonderem für mich und ich versuche auch immer meinem Gegenüber eine schöne Zeit zu bescheren, damit auch für mein Gegenüber, also mein Date, die Zeit etwas Besonderes wird. Und jedes Date ist anders, jedes Date hat so Eigenschaften und bei jedem Date passieren Dinge, Lustiges, Skurriles manchmal, wo man einfach sagen kann, jedes Date ist besonders. Passend zu diesem Thema oder zu dieser Frage war eine weitere Frage, gibt es noch Mr. Imperial?
Also es gibt ihn noch, aber nicht mehr oder leider nicht mehr als mein Date. Auch hier hat der Fluch des dritten Dates zugeschlagen. Ich nenne es jetzt so. Leider nein. Ich habe es beendet. Und das lassen wir jetzt so stehen.
Genau.
Jörg, die nächste Frage geht an dich. Lustiges Erlebnis ohne Claire bei einem Date.
Eieieiei, lustig. Mhm. Wir gehen jetzt auf wirklich lustige Sachen. Okay, dann haue ich jetzt was raus, das ich wirklich sehr lustig fand. Ich bin wahnsinnig weit mal zu einem Date gefahren. Sehr, sehr, sehr weit. Das war alles wahnsinnig aufregend. Dann kam es bei diesem Date auch zum ersten Sex. Und direkt beim ersten Sex ist dann etwas passiert. Das würde man auf gewissen Websites finden unter der Rubrik Oops, Wrong Hole. Das war, glaube ich, das lustigste Erlebnis bei einem Date. Und wir haben auch das ganze Date dann nicht darüber gesprochen. Und erst am nächsten Tag, kurz vor dem Verabschieden, habe ich das mal angesprochen, dass das eigentlich passiert ist.
So nett der Plan war. Lustig. Ja.
Claire, bestes Date ohne Jörg und warum?
Ich lege mich so ungern fest auf bestes Date, weil damit degradiere ich jedes andere Date und das finde ich nicht fair, weil halt einfach, ja, alle anderen ja auch irgendwo sich Mühe geben, um mir eine schöne Zeit zu bieten. Aber wie vorhin halt schon gesagt, es gab diese zwei, die sich eingebrannt haben und das belassen wir auch dabei.
Dann ziehen wir dich doch mal in meine Frage rein. Was war eigentlich dein lustigstes Erlebnis? Warum ist die Frage für dich anders? Was ist dein lustigstes Erlebnis
bei einem Date? Mein lustigstes Erlebnis, oh mein Gott. Da muss ich echt überlegen. So, Überlegungen abgeschlossen. Wir haben ein bisschen gebrainstormt jetzt zwischenzeitlich. Und sind zu dem Entschluss gekommen, dass ich definitiv die ernsthafteren Dates habe. Vielleicht, weil dann nicht jeder so Komiker ist wie du, Jörg. Aber es gab tatsächlich eine sehr lustige Situation, die halt auch zeigt, wie Frauen und Männer unterschiedlich denken. Ich war mit Mr. Imperial in München und er hat im Steakhouse einen Tisch reserviert und wir kommen dort an. Und die Kellnerin schaut ihn an und sagt, ja, Sie haben den Private Room. Und ich habe ihn damals so angeschaut und habe gesagt, so, was hast du gemacht? Er hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Und mein Gedankengang war damals, wir kommen jetzt in einen schön dekorierten Raum, nur wir beide, wir kriegen tolles Essen, haben unseren eigenen quasi Butler dort. Und irgendwann schickt er diesen Butler weg und wir haben ein sehr schönes Erlebnis mit abgeräumtem Tisch in diesem Private Room. In meinem Kopf war das so. In seinem Kopf war das eher, sie stecken uns ins letzte Besenkammerl und uns sieht dort nie mehr irgendwer. Essen kriegen wir so und so nicht und bei einem Glas Wein wird es bleiben. Es war keins von beiden. Aber es war eine großartige Geschichte.
Cool. Der letzte Teil dieser Frage fehlt noch. Beide schon mal Sex zu dritt gehabt? Wenn ja, wie war's?
Ja, hatten wir beide miteinander.
Ja. MMF, FFM.
Genau. Und ich glaube, ich bin nicht gemacht. Also ich glaube, für die waren beide ganz okay. Eins davon recht wunderbar.
Ja.
Ja, schön für dich.
Wie war es also unterschiedlich?
Ja. Ja. Es waren, also ich bin mit beiden fein nach wie vor. Da gibt es jetzt keine Diskussionen oder so, die wir jetzt führen müssten. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal brauche.
Gut, das ist eine solide Antwort. Ah, die Frage muss, glaube ich, ich stellen. Die geht an dich, ganz klar. Hattest du schon mal jemanden mit einem Fußfetisch und was wollte er? Also wenn ja, was wollte er?
Halten wir fest. Klär und Füße, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ein richtig schwieriges Thema. Nein, hatte ich noch nicht. Und daher könnte ich jetzt auch nicht sagen, was derjenige wollte. Wie steht ihr zum Wort Situationship?
ChatGPT, erkläre mir, was Situationship bedeutet. Ich weiß nicht, was das ist. Mal schauen. Situationship ist eine Mischung aus Situation und Relationship. Oh, really? Es beschreibt eine zwischenmenschliche Beziehung, die mehr als Freundschaft, aber weniger als eine feste Beziehung ist. Wo ist da jetzt der Unterschied zur Freundschaft Plus?
Naja, dass es mehr ist.
Ja, aber eine Freundschaft Plus ist ja mehr als eine
Freundschaft. Ja, aber das ist mehr als eine Freundschaft Plus.
Aber weniger als eine feste, also zwischen Freundschaft Plus und einer Beziehung.
Ja.
Okay.
Wie steht ihr zu dem Wort?
Das Wort finde ich lustig.
Situationship.
Geht in Richtung zu viel für mich.
Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Weil ich glaube, man ist schneller in einer Situationship, als man schauen kann.
Vielleicht kann man auch seine...
Vielleicht warst du schon in einer Situationship und weißt es gar nicht.
Ja. Würde ich jetzt aber auch nicht wissen, mit wem. Also skeptisch ist die Antwort.
Ich habe keine Meinung dazu.
Es ist vielleicht eine zu genaue Definition.
Vielleicht.
Ja.
Wir lieben ja genaue Definitionen nicht ganz so, wie wir wissen. Also, ja.
Gut, nächste Frage.
Ja, die kriegst du von mir.
Oh, ah.
Tipps, wie mache ich ihn heiß auf mich?
Tipps, wie mache ich ihn heiß auf mich? Atme da noch, dann ist er heiß auf dich. Nein, Spaß beiseite. Also, wenn es darum geht, wie man als... jemand, einen Partner, einen ihn, das kann ja als Mann oder als Frau sein, ihn heiß macht, würde ich sagen, es ist schon ein bisschen sein Job, heiß auf dich zu sein, ganz grundsätzlich. Ich spreche jetzt mal nur für mich, ich kann nicht für alle Männer sprechen, ich reagiere auf sehr, sehr viele Dinge und auch sehr kleine Dinge. Das kann ein Augenaufschlag sein, der mich hellwach macht. In meinem Fall ist es so, also wenn Claire sich in meiner Nähe auszieht und wenn es auch nur zum ganz normalen Pyjama anziehen ist, dann komme ich mal schauen. Das reicht oft schon.
Und das
was? Ich gebe jetzt mal eine wirklich ernst gemeinte Antwort, okay?
Bitte drum.
Mich macht es echt heiß, wenn mir jemand das Gefühl gibt, begehrt zu werden. In welcher Form auch immer, das können Worte sein, das können Blicke sein, das können Berührungen sein, beziehungsweise auch die Reaktionen auf die Berührungen, die ich gebe. Damit kann man mich sehr, sehr gut erreichen.
Ja, aber die will ja nicht dich heiß machen, die will ja jemanden heiß machen.
Ich weiß ja nicht, wer sie ist oder wer er ist, also wer der er ist, der heiß gemacht werden soll. Also kann ich ja auch nicht für die antworten. Ich kann ja nur für mich antworten, was bei mir funktioniert.
Ich bin da schon wieder einen Schritt weiter. Ich hätte einfach gesagt, knie dich hin und mach einen Blowjob. Aber
weißt du, so Antworten wie alle Männer stehen auf, die sind halt auch irgendwie blöd.
Das stimmt.
Ist ja nicht das Gleiche.
Das stimmt. Nächste Frage. Glaubt ihr, es hätte auch funktioniert, wenn ihr von Anfang an offen gewesen wärt? Oder kennt ihr gefühlt viele, bei denen das funktioniert? Es hätte nicht funktioniert, wenn wir von Anfang an offen gewesen wären, weil es ist wie bei einem Hausbau. Du brauchst ein stabiles Fundament.
Ja, meine Antwort ist ein bisschen anders. Die ist typisch der Wissenschaftler. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es hat sich ja bei uns über so lange Zeit entwickelt, dass es schwer vorstellbar ist, wie wäre es gewesen, wenn wir es gleich so gemacht hätten. Wir kennen ein paar Menschen, die sind als offenes Paar in die Beziehung gegangen. Die haben sich unter der Prämisse kennengelernt, meistens eher später im Leben. Das sind nicht junge Paare.
Ja.
Ob es bei Jungen dann funktioniert, das weiß ich nicht. So viele junge Beziehungen gehen in die Brüche, egal ob monogam oder nicht.
Also ich möchte mal ganz kurz zurück zu dem, wenn das von Anfang an so gewesen wäre, war am Anfang super eifersüchtig. Nein, das hätte nicht funktioniert.
Ja.
Das ist ganz klar.
Also klar, die Antwort ist eher nein. Ich denke auch nicht, dass es funktioniert hätte.
Und ja, wir viele kennen, bei denen das funktioniert hat, ist halt die Frage, ob die Frage jetzt darauf abzielt, dass es von Anfang an so sein sollte. Ich bin schon der Meinung, von Anfang an würde ich das nicht machen, weil du brauchst halt ein gewisses Fundament, eine gewisse Stabilität in der Beziehung, ein gewisses Vertrauen, damit es funktionieren kann. Und dieses Vertrauen hast du am Anfang einer Beziehung nicht.
Ja. Und abgesehen davon, wir sind ja noch nicht so lange unter Anführungszeichen geoutet, dass wir so viele Paare kennen, die das auch machen, seit mehreren Jahren, dass man dann wirklich sagen kann, es hat funktioniert oder nicht.
Genau. Und wenn es grundsätzlich auf eine offene Beziehung diese Frage abzielt, dann würde ich sagen, offene Beziehungen funktionieren genauso gut wie monogame Beziehungen. Ich kenne derzeit einfach mehr Paare, die sich generell trennen. Völlig egal, ob offen oder nicht.
Es sind sehr viele monogame Paare dabei.
Wir haben es durchzählt einmal, gell? Es sind wirklich, der Hauptteil ist monogam.
Ja, klar, es sind ja auch die meisten Paare, leben ja auch monogam, deswegen sind auch die meisten Trennungen von monogamen Paaren, aber es sind einfach sehr viele Paare, die sich trennen.
Gut, dann eine sehr lustige Frage.
Ja.
Wie weit, in Klammer Kilometer, fahrt ihr für Kennenlern-Dates?
Kommt die Frage aus Argentinien, will er wissen, ob das noch drinnen ist oder? Ist ja anonym, wissen wir ja nicht.
Ja, genau. Schwierig, also für Kennenlern-Date fahre ich jetzt nicht länger als 2 Stunden mit dem Zug.
Okay, schauen wir mal. In 2 Stunden kommt man ungefähr, also vielleicht nicht ganz mit dem Zug nach Salzburg.
Das ist aber, ich sag mal, Salzburg ist echt Graz. Schon.
Also das wären so die
2 Stunden 40. Genau.
Ich würde sagen, 1 Stunde fährt man innerhalb von Wien mit mehreren Umsteigen auch schon mal. Das heißt, mit dem Zug zum Beispiel nach Linz fährt man aus Wien 1:16. Das wäre okay.
Genau, das war das Weiteste, das ich gefahren bin für ein Kennenlern-Date.
Mhm.
Das hat dann nicht im Kennenlernen geendet. Also ich bin erst am nächsten Tag nach Hause gefahren.
Achso, wenn du das mitzählst, dann sind es bei mir 800 Kilometer.
Das war Ausnahme. Nein, also wir beschränken das Ganze, die Frage jetzt auf Kennenlern-Dates. Das heißt, man trifft sich und dann schaut man, ob das für ein weiteres Date passen könnte oder nicht. Da gibt es halt die Ausnahme, wenn jemand wirklich sehr weit weg wohnt und man sich vielleicht über Umwegen kennengelernt hat, dann machen wir da eine Ausnahme. Auch das gibt es in einer Folge zu hören. Nummer ist mir entfallen, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber ich würde schon gern, also so 2 Stunden wäre für mich das Weiteste.
Ja. Ich würde auch sagen, so 1 Stunde kann man schon mal fahren. 2 Stunden ist dann eher schon grenzwertig für nur ein Kennenlernen, wo man nicht weiß, wie es sein wird. Das ist schon wirklich weit. Ich fahre auch ungern so weite Strecken, ganz grundsätzlich.
Ja. Und wenn wir schon beim Kennenlern-Date sind, kannst du gleich die nächste Frage vorlesen?
Die nächste Frage ist, wo lernst du deine Dates kennen? Also Claire, wo Jörg seine?
Gut, wo lerne ich meine Dates kennen? Fast ausschließlich im realen Leben.
Ich auch.
Also ich habe keine Dating-Apps. Und es gab bisher 3 Dates, die ich über Joy gematcht habe und mit denen ich mich auch getroffen habe. Davon ist einmal eine wunderbare Freundschaft entstanden, bis dato auch noch nicht mehr. Und das war's eigentlich. Also ansonsten, ich kriege sehr viele Anfragen über Instagram, klarerweise. Aber das ist halt für mich uninteressant.
Für alle, die es nicht wissen, wir reden ja manchmal von Joy. Mit Joy meinen wir die Plattform, die Social Media Dating Sex Plattform Joy Club. Das funktioniert im Grunde auch so ein bisschen wie eine Dating-Plattform. Also da kann man sich matchen, da kann man auch sich liken, sich Anfragen schicken und so. Ich habe das dort 3-mal probiert. Ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Für mich ist halt so, ich habe keine negative Haltung zum Online-Dating. Ich habe es nur einfach nie gemacht. Und die 3 Misserfolge über Joy Club haben mich dann wieder davon weggebracht. Ich lerne Dates eigentlich ausschließlich im echten Leben kennen. Und es gab bei mir 2 Dates, wo wir uns irgendwo über Social Media verbunden haben. Wir haben uns aber über andere Leute auch kennengelernt. Also so die Kreise, würde ich jetzt mal sagen. Nicht? Man kennt sich daher, man hat den oder diejenigen schon mal dort gesehen und dann schreibt man sich halt mal über Social Media an, weil da hat man den Kontakt schon.
Genau. Wo wir gleich zur nächsten Frage kommen, welche Dating-Plattformen könnt ihr empfehlen? Und wir müssen leider sagen, wir wissen keine.
Wir hören sehr viel von gewissen Personen, dass sie Bumble verwenden, sogar mehr oder scheinbar erfolgreicher als Tinder. Aber selbst haben wir tatsächlich überhaupt keine Erfahrungen mit beiden Plattformen oder ich weiß nicht, was es sonst noch
hat. Sollten wir ein Experiment einmal machen. Wir laden uns das für eine Woche runter und schauen, was passiert.
Ja, das kann ich dir aber auch ohne Download sagen. Ich habe 0 Matches, du 728.
So ein Blödsinn. Wieso doof, echt? Na, welche Dating-Methoden, Seiten würdet ihr für Casual Dating empfehlen? Was ist Casual Dating?
Ich glaube, Casual Dating ist so, wenn es passt, dann, oder man gerade Bock hat auf ein Date, dann schreibt man die Person an, aber jetzt ohne irgendeine Verpflichtung, ohne Freundschaft. Das kann auch sein, dass dann mehrere Monate dazwischen liegen und man irgendwie gerade Bock auf ein Date hat und sagt, hey, wie schaut's aus? Ich glaube, das ist so Casual Dating, oder?
Ich kann so gar nichts empfehlen.
Also ich kann auf jeden Fall, die Frage ist ja dasselbe, Seiten können wir wieder gar keine empfehlen. Methoden kann ich eine empfehlen, die hat bei mir 1 oder 2-mal ganz gut funktioniert, wenn man auf einer Party oder so jemanden kennenlernt und anspricht und das Thema auf den Tisch kommt. Dafür hilft es natürlich, wenn man in so Communities unterwegs ist, wo schon klar ist, dass alle offen leben oder offen sind. Da kann man auch schneller darüber reden, dass man das einfach erwähnt, dass man offen lebt, eine offene Ehe führt.
Ja, und wir haben noch Kontaktkärtchen mit QR-Code. Mhm. Funktioniert auch immer wieder gut.
Also das ist sicher eine Methode, es wirklich relativ direkt offen anzusprechen, weil ich glaube, wenn das Gegenüber Interesse hat an sowas wie Casual Dating, fällt relativ schnell der Satz, dann können wir uns ja vielleicht mal auf einen Kaffee treffen. Und dann ist der Stein ins Rollen gebracht.
Genau, und dann wären wir schon bei der nächsten Frage. Was ist euer bevorzugtes erstes Date?
Ich habe kein wirklich bevorzugtes, aber tagsüber Kaffee trinken gehen oder was trinken gehen oder so After Work, einen Drink einnehmen, das ist mein bevorzugtes erstes Date. Für mich als Mann ist es ganz wichtig, dass sich mein Gegenüber in Sicherheit fühlt. Weil wenn man sich gar nicht kennt, weißt du ja, wie das ist. Das muss in der Öffentlichkeit stattfinden. Das muss ein Platz sein, wo viele Leute sind, wo man keinen Druck hat, wo es nicht irgendwie den Zwang gibt, man muss da jetzt irgendwas machen. Also locker, cool Kaffee trinken oder halt, was man gerade trinken möchte. Kann ja auch ein Glas Wein sein.
Ich habe das auch Revue passieren lassen, wie ich die Frage gelesen habe. Und ich hätte die Frage nicht beantworten können, aber es hat sich herausgestellt, für mich ist es definitiv Kaffee trinken. Ich war gefühlt mit jedem zuerst mal Kaffee trinken. Es war nicht immer Kaffee, also es war dann halt irgendwie Limonade, ASD oder sonstiges. Aber es war immer nachmittags oder später Nachmittag. Und es war immer in einem gut besuchten Kaffee. Also nie in so einem Eckcafé, wo niemand ist.
Ich hatte auch ein erstes Date zum Frühstück oder Brunch. Also das fällt in eine ähnliche Kategorie.
Ja.
Ich glaube, das ist ein gutes erstes Date, oder? Tagsüber, ohne Druck, ohne Stress.
Genau.
In der Öffentlichkeit Kaffee trinken.
Ja, finde ich
auch. Wenn jemand sagt, komm zu mir, Red Flag.
Lauf.
Ja, lauf. Die nächste Frage finde ich sehr, sehr cool. Ist es euch schon einmal passiert, dass ihr zwei gleichzeitig auf einem ein Date hattet und ihr euch zufällig irgendwo getroffen habt?
Nein. Es ist uns noch nicht passiert.
Ich stelle mir das unfassbar witzig vor.
Ich weiß nicht.
Oder schräg.
Es ist eher schräg. Ich würde es mir eher schräg vorstellen. Aber da wir ja meistens sagen, wo wir hingehen, wo das Date ist, also gerade auch beim ersten Date, steht im Kalender immer das Lokal. Und damit kann der jeweils andere dann schon mal sagen, okay, da gehe ich nicht hin.
Ja, ich würde mich da auch fernhalten. Ich will deine Dates nicht crashen.
Das ist sehr nett von dir.
Es war schon oft mal in Sprache, ob der jeweils andere mitgeht, also zum Kennenlernen, so als Sicherheit. Aber wir haben das bis jetzt nie gemacht, weil wir nicht das Gefühl hatten, dass es notwendig ist. Bei längeren Dingen, F+ oder so, kann man sich natürlich dann mal, oder sollte man sich irgendwann noch mal kennenlernen. Aber so zufällig über den Weg laufen, also das ist schon weird.
Hey, du, vielleicht laufe ja dein Papa mal über den Weg mit einem Date von mir. Das ist dann sicher lustig.
Das wäre dann witzig. Ja, oder ich. Ich weiß nicht, was witziger wäre.
Das werden wir dann rausfinden. Die nächste Frage, die muss man echt sehr langsam vorlesen, weil die hat mich ein bisschen beschäftigt, um sie überhaupt zu verstehen. Habt ihr zwei auch schon mal zu einem Date vom jeweils anderen ab dem zweiten Date einen Dreier aus euch zwei plus jeweiligen Datepartner gemacht?
Also vereinfacht, habt ihr euch schon jemals beim zweiten Date eingebaut?
Wir haben uns nicht eingebaut, aber wir hatten ja zwei Dreier bisher gemeinsam. Und die zweite Frau haben wir uns eigentlich schon beide gemeinsam aufgerissen.
Ja, und den ersten Mann eigentlich gar nicht.
Der ist halt passiert.
Er war da. Also das war kein Date.
Genau.
Und der zweite, aber das nein. War ein gemeinsames Date.
Genau, aber ist noch nicht
genau,
passiert.
Die Antwort ist nein. Und da gibt es noch eine sehr, sehr seltsame Frage. Die Frage ist, ein wörtliches Zitat. OE ist gleich Dreier. War auch gar kein Fragezeichen dabei.
Es war kein Fragezeichen dabei.
Ich nehme an, das OE steht für offene Ehe.
Ja, da haben wir ja aber ein bisschen lange überlegt, was es sein könnte. Unsere offene Ehe ist jetzt keine Dreiecksbeziehung.
Genau, eine Dreiecksbeziehung ist natürlich auch eine offene Beziehung in irgendeiner Form. Mhm. Ein Dreier, also jetzt wirklich der sexuelle Dreier, MMF, FFM, kann sein, ja. Es kann aber auch ein Vierer sein. Nach oben keine Grenzen gesetzt. Das können ganz andere
vielleicht.
Dinge sein. No. Also, falls das die Frage war, ist eine offene Ehe eine Dreiecksbeziehung? Nein, umgekehrt schon. Eine Dreiecksbeziehung ist bestimmt eine offene Ehe. Es gibt ganz viele Konstrukte, vor allem in der Polyamorie. Es gibt hierarchische Beziehungen, es gibt anarchische Beziehungen und so weiter und so fort.
Genau, da sind wir aber eh schon überall eingegeben.
Eher nein.
So, und jetzt war es das mit dieser Folge. Wir danken euch herzlichst für die ganzen Fragen, teilweise sehr interessante Fragen dabei gewesen und hoffen, alles wurde beantwortet zu eurer Zufriedenheit.
Diese Fragen waren wirklich für uns auch lustig zu beantworten. Wir haben das gerade sehr genossen, deswegen ist uns die Zeit ein bisschen entglitten. Das tut uns leid. Wir werden auf jeden Fall irgendwann mal wieder so ein Special machen. Wir haben ja auch vor, Gäste einzuladen und machen sicher auch mal irgendwann wieder eine Fragenrunde. Aber für heute möchten wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ehe mal Sex mit
Jörg
und Claire.